da läuft es dir echt eiskalt den Rücken runter. Für mich war das damals so ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, das kann es nicht sein. Heute lösen wir den Pain von dir, indem wir dir helfen, in der Holdingstruktur nicht nur Steuern zu sparen. Das sind 15.000 Euro zu 250. Und das soll mir jemand erklären, eine Holding macht keinen Sinn? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Das Jahr 2024 hat begonnen. Wir haben über das Thema, wie du das Jahr rocken kannst, letzte Woche schon gesprochen. Also wenn du noch nicht weißt, was du dieses Jahr erreichen willst und wie du es am besten erreichen kannst, dann hör dir mal die alte Folge von letzter Woche an. Heute geht's um ein sehr persönliches Thema, um eine Geschichte, die mich betrifft, die dich vielleicht betrifft, wenn du Unternehmer bist und alle Mandanten betrifft, die bei uns sich schon zum Thema Strukturberatung oder sonstiges haben beraten lassen. News vom Kinzel. Pass auf, ich werde gleich in diesem Podcast etwas erzählen, was neu ist seit dem Jahr. Und ich bin da auch sehr stolz drüber. Das ist aber auch eine sehr persönliche Erzählung, die jetzt gleich kommt. Das geht um meinen Vorstandskollegen. Ich muss jetzt sagen, meinen ehemaligen Vorstandskollegen, unseren Firmengründer Andreas Holub. Eine Entscheidung, die wir letztes Jahr getroffen haben und die jetzt Auswirkungen auch auf 2024 hat. Seit 01.01.2024 bin ich Vorstandsvorsitzender unserer Firma. Wir haben in dieser Firma auch das Thema Aktien anders verteilt und es war nicht geplant, das sage ich da ganz offen. Es war so nicht kalkuliert, dass da Rocket und ich auch entsprechend dieses Invest auffahren und sagen, komm, wir machen das jetzt und haben dafür andere Sachen weggelassen. Es war auch nicht geplant, jetzt Vorstandsvorsitzender dieser Firma zu sein. Wir hatten andere Pläne, auch in andere Richtungen. Aber ich kann die persönliche Entscheidung von dir, Andreas, absolut verstehen. Und freue mich auch darüber, dass wir jetzt den Weg so gehen. Ich glaube, dass das für alle Seiten der mit Abstand geilste Weg überhaupt wird, weil es einfach passt für alles, was wir die nächsten 10 Jahre noch vorhaben. Ich persönlich bin schon stolz drauf, das jetzt als Titel zu führen. Ich kann euch aber auch sagen, so ein Titel ist nichts wert. Wenn du nicht die Kollegen hast, wenn ich jetzt in dem Aufsichtsrat auch mit dem Andreas und auch mit dem Stefan, Andreas Wechsel in Aufsichtsrat, so zusammenarbeiten würde, wie wir es tun, wäre das nichts wert. Und vor allem, wenn ich nicht so einen krassen, geilen Typen an meiner Seite hätte, wie einen Thomas, also einen Thomas Kötter, wir sind ja gemeinsam im Vorstand, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Weil du musst dich jetzt schon, wir sind jetzt nur zu zweit, du musst dich schon auf die Menschen verlassen, du hast doch eine riesen Verantwortung für alle, die in den Firmen sind, also auch in den Firmenfamilien. Das machst du allein nicht. Und deswegen, Thomas, auch danke, dass du mitgegangen bist, dass wir das zusammen jetzt machen und das, ich freue mich wahnsinnig drüber. Ich meine, du bist mein nicht nur mein längster Freund in Sachen der Zeit, sondern auch in Sachen Körpergröße. Ne? Thomas ist ja 2 Meter, ich nicht ganz. Und wir kennen uns, seitdem wir kleine Kinder sind. Ja, wir konnten gerade laufen, haben uns beim Skifahren kennengelernt, so ungefähr. Und das ist schon was ganz Besonderes, jetzt den Weg mit dir so zu gehen. Für dich, lieber Hörer, ne, News vom Kinzel, ist das jetzt was ganz Neues in dem Jahr, dass ich jetzt einfach auf dem Weg auch nochmal kommuniziere. Ihr habt es wahrscheinlich eh in der Pressemeldung gelesen und vielleicht auch Instagram gesehen und so. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben uns jetzt neu aufgestellt, was das Thema angeht, haben auch im Bereich Investment ein bisschen anders uns aufgestellt, haben für dieses Jahr bestimmte Investments auch nach hinten gestellt, nicht abgesagt, sondern nach hinten gestellt, weil wir jetzt erstmal in den Themen durch müssen und auch da ganz Rocket ist gerade ums Eck. Rocket, danke dafür, dass du da mitgehst, weil auch da ohne meine Frau wird hier gar nichts funktionieren. So, das waren jetzt die News vom Kinzel und jetzt hörst du, um was es geht. Ich erzähle mich ein bisschen drüber. Viel Spaß beim Podcast. Es kam die Frage auf, warum um alles in der Welt habt ihr euch eigentlich mit dem Thema Holding beschäftigt? Was hilft es mir denn eigentlich und wie kann ich denn selbst davon profitieren? Und ich erzähle dir einfach meine Geschichte, weil der Podcast ja zum einen natürlich sehr persönlich ist, auf der anderen Seite dir aber einen Mehrwert mitgeben soll. Und diese Geschichte, die wird dir einen Mehrwert geben. Bevor ich jetzt anfange, habe ich aber noch eine oder zwei oder auch vielleicht 3 Bitten an dich. Zum einen, wir haben aktuell ein bisschen über 600 Bewertungen bei Spotify und ein bisschen weniger Bewertungen bei iTunes. Das Ziel für dieses Jahr ist, dass wir die 1000 Bewertungen knacken. Und derjenige, der dazu beitragen kann oder diejenige, die dazu beitragen kann, die hört gerade diesen Podcast. Das heißt, wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast und für diesen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung abgeben kannst, weil du es einfach fühlst und sagst, jawohl, der hat's verdient, dann freue ich mich, wenn du jetzt dein Telefon nimmst und einfach auf die 5 Sterne klickst. Beziehungsweise bei iTunes in der Bewertung auch noch ein bisschen was dazu schreibst. Was du auch noch machen kannst, ist, um nach Möglichkeit keine weitere Folge mehr zu verpassen, die Glocke aktivieren und natürlich abonnieren. Also wenn diese Folge zum Thema Holding oder irgendeine andere Folge dich so überzeugt hat, dass du sagst, hey geil, der Podcast, der muss in mein Leben, dann ab sofort aktivier die Glocke und natürlich abonnieren. Und jetzt gebe ich dir einen Grund, genau das zu tun, um was ich dich gerade gebeten habe. Ich schenke dir eine neue Folge. In dem Sinn, viel Spaß dabei. Warum um alles in der Welt brauchst du eine Holding? Das ist so ein wichtiges Thema, da muss ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Ich bin ja so ein Flaschenkind, ne? Ich habe selten ein Glas bei mir auf dem Tisch stehen. Immer dann, wenn ich irgendeinen Termin habe, zum Beispiel so ein Videocall oder so, dann steht hier vor mir schön, das ist keine Schleichwerbung, so schöne Adelholzner Flasche, die hat sich irgendwie fast schon zu einem Meme bei mir entwickelt. Überall steht diese Adelholzner Flasche rum. Und dann räume ich immer die Flasche weg und stelle mir irgendwie ein Glas hin, aber sonst normal trinke ich aus der Flasche. Hey, es ist sehr persönlich heute. Also, wie war das denn eigentlich mit dem Thema Holding? Naja, ich habe zu dem Thema ja schon mal eine Folge aufgenommen. Man kann es ja mit dem Suchbegriff oben eingeben und kannst mal schauen, was zum Thema Holding schon so drin ist. De facto ist es so, wir beschäftigen uns ja, seitdem es die Valonic gibt, damals noch als IFB GmbH, dann Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft. Seitdem wir dieses Thema bespielen, bespielen wir das Thema Geld. Wir bespielen das Thema Geld unserer Mandate. Und wir haben halt schon ganz früh, auch ich, ganz früh Unternehmer beraten. Und für mich war es einfach so ein Punkt, dass ich immer gesagt habe, ey, wenn ein Mandant Geld verdient in seiner Firma, dann nimmt er sich ein Gehalt, weil er zum Beispiel eine GmbH hat. Und dieses Gehalt wird in der Spitze irgendwann definitiv mit 42% mindestens besteuert. Da habe ich echt ein schlechtes Gewissen auch über Jahre hinweg gehabt, weil ich sage, privat, wie soll ich dem denn diese 42% mit einer klassischen Finanzdienstleistung, mit einem klassischen Finanzdienstleistungsprodukt, und wenn die noch so gut sind, wie soll ich das denn schlagen? Das war ja fast nicht machbar. Das heißt, ich habe, egal wie gut mein Produkt war, immer Minus produziert. Es hat kein anderer anders gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, na gut, das wird dann halt so sein, ja. Wenn die Firma die Gewinne, die dann übrig geblieben sind, nicht ausgeschüttet hat, sondern in der Firma drin geblieben sind, dann habe ich mir gedacht, okay, da liegt immer Geld, aber wo ist das denn eigentlich? Ganz viele Unternehmer haben dann so das Jahresende vollbracht und haben dann mit ihrem Steuerberater geredet und immer bei mir angerufen und gesagt, ey Jörg, ich weiß nicht, ich habe einen Gewinn in meiner GmbH, aber ich habe keine Ahnung, wo das Geld ist. Und wenn die das Geld hatten und nochmal ausgekehrt haben an sich und die Gewinne halt an sich ins Private geschoben haben, dann haben sie nochmal 27% Steuern gezahlt. Und ich habe mir immer gedacht, das kann es doch einfach nicht sein. Ne? Also du musst mir überlegen, auch jetzt, wenn du jetzt Unternehmer bist, ne, und deine Firma, wenn du dir das jetzt mal anhörst, was ich gerade erzählt habe, dann ist es doch ein Schröpfen bis zum Umfallen. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt jemand neben dir, der dir eine Geldanlage verkauft, zum Beispiel dein Banker. Das sind ja keine schlechten Leute, das sind ja auch nicht böse Leute oder so. Oder jemand aus der Finanzdienstleistung, ja. Die wollen ja auch deine Probleme mit dir lösen. Du hast das Problem der Rente. Du hast das Problem, dass du Kapital aufbauen willst. Du möchtest dir vielleicht schöne Sachen gönnen. Und vorher hat der Staat immer so massiv zugegriffen, dass alles, was wir tun in unserer Branche, echt schwierig wird. Noch schlimmer ist es, wenn ein Einzelunternehmer vor mir sitzt und auch zum damaligen Zeitpunkt vor mir gesessen war. Und da gab es wirklich so ein Gänsehautmoment für mich. Ich sitze da beim Einzelunternehmer und der ist heute übrigens noch Kunde, liebe Grüße gehen raus. Und ich sitze da und wir beide reden und dann schauen wir uns die Bilanz an und ich, ey, geil, Junge, du hast mit einem Einzelunternehmen jetzt gerade, ey, sechsstellige Gewinne. Und er guckt mich an und ohne Scheiß, er fängt das Weinen an. Und sagt er so zu mir, Jörg, ja, ich weiß. Es ist so zum Kotzen. Ich habe sechsstellige Gewinne. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Steuer zahlen soll. Und dann, ja, aber wie, du weißt, ich meine, da steht doch das Gewinn, das steht doch auf dem Blatt Papier. Ja, der steht da. Ich habe bloß keine Ahnung, wo das Geld ist. Und mein Problem ist, meine Firma läuft, ich habe hier lauter Mitarbeiter, aber wenn ich jetzt die Steuern nicht zahlen kann, scheiße Mann, dann muss ich meine Bude zuspannen, dann bin ich privatinsolvent. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich meine, ich war da noch nicht so alt, da hast du noch nicht so viel Erfahrung, um mit sowas umzugehen. Und wenn dir dann ein Mandat gegenüber sitzt und nochmal, wie gesagt, Grüße gehen raus, heute, dass ich die Geschichte erzähle, ich sage den Namen jetzt nicht, da läuft es dir echt eiskalten Rücken runter. Für mich war das damals so ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und ich liebe Finanzdienstleistungen. Ja, ich lieb das, was ich tue. Massiv. Mir macht mein Job Spaß. Ich lege gern Geld an für Mandate. Ich habe wirklich einen extremen Faible für Investment. Ja. Ich meine, es ist nicht umsonst die Thematik, dass ich sage, okay, so ein Hedgefonds, bin ich schon beglückt, wenn sowas irgendwann in mein Leben tritt. Aber wenn du immer gegen etwas kämpfst, was eher eine Windmühle ist, wenn du so der Don Quixote heißt der Typ, glaube ich, ne, der gegen Windmühlen gekämpft hat, bist, weil du die Steuer einfach nicht wegbekommst. Und dann hatte ich wirklich Glück, viel dafür getan, dass das Glück in mein Leben kommt, definitiv. Aber ich habe dann meine Kollegen kennengelernt. Ne? Thomas war ja eh schon in meinem Leben und Andreas Holub habe ich dann kennengelernt, Stefan Förster, unser Aufsichtsrat. Und als wir dann da so zusammengesessen waren und über diese Thematik nach dem AWD einfach anders reden konnten, weil ich jetzt einfach die Freiheit hatte, auch mal drüber nachzudenken, etwas am Geschäftsmodell zu ändern, haben wir einfach auch in Zusammenarbeit mit dem Herrn Eberhard, mit Manu Eberhard und dem Steuerberater von der Ikairos GmbH überlegt, was gibt's denn da für Lösungen? Und ehrlicherweise ging das Ganze los über eine ganz lustige Geschichte, nämlich über das Thema betriebliche Altersvorsorge. Ich war so ein junger Mann, mit dem wir aktuell gerade wieder Kontakt halten, von einer Versicherungsgesellschaft. Und ich habe ihm das so erzählt, habe gesagt, das kann doch nicht sein und eure Gesellschaft muss doch da noch mehr Renditen machen, wir müssen die 42% knacken. Und da habe ich ein bisschen gelacht. Und dann hat er gesagt, warum machst du eigentlich nicht mehr BRV? Ich habe immer BRV gemacht, Direktversicherung und so Zeug, ne? Dann habe ich gesagt, ich mach doch. Und er sagt, nee, für Gesellschaft der Geschäftsführer. Was meinst du damit? Er sagt dann, schau mal, das Gehalt von einem Unternehmer, da kannst du, wenn der sozialversicherungsbefreit bist, eine unglaublich große Kreation fahren. Ich so, was meinst denn du? Jetzt red halt mal ganz konkret, Mann, was soll denn eine unglaubliche Kreation sein, Herrgott Sakrament? Dann hat er mir das erklärt. Der hat gesagt, du kannst als Gesellschaft der Geschäftsführer, kannst du auf Geld verzichten, freiwillig auf Geld verzichten. Du bist ein klassischer Arbeitnehmer, aber halt sozialversicherungsbefreit, weil du halt das Unternehmen auch gleichzeitig besitzt oder bloß dafür arbeitest und dann kannst du sagen, na gut, wenn ich 10.000 Euro verdiene, 5.000 davon führe ich jetzt mal ab. Also ja, was bringt mir das? Dann sagt dann, schau her, wenn du jetzt 10.000 Euro versteuerst mit 42% in der Spitze, dann bleibt halt das an Netto übrig. Wenn du jetzt 5.000 Euro weglegen willst, wird es eng. Sag ja, habe ich nichts mehr zum Leben. Sagt er, genau. Wenn du aber die 5.000 Euro Vorsteuer weglegst, dann hast du de facto nur 2,5 weggelegt. Und dann habe ich erstmal gerafft, was das heißt. Ich habe so eine App drauf, die habe ich auch seit x Jahren, das dann gleich berechnet. Also ich sitze dann da und dann habe ich das so eingegeben und denke, ey, krass. Das ist ja ein Riesenhebel. Und sagt er, ja. Und dann kam meine Argumentation, wie bei meisten anderen auch, ja, aber gut, ich muss es irgendwann versteuern. Dann, ja, Jörg, natürlich musst du es dann irgendwann versteuern, das ist schon klar. Aber guck mal, die Zeit, du hast 30 Jahre Zeit. Nehmen wir mal an, unsere Gesellschaft macht nur 4%. Rechne das mal hoch, da kannst du hinten voll ganze Steuern zahlen, damit sich das nicht rechnet. Und vor allem, was dazu kommt, privat hättest du die Summe nie zur Seite legen können. Du musstest ja immer mit dem Verhältnis privat rechnen. Und so kam das. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn es so Lücken gibt und solche Themen gibt, dann muss ich mich damit beschäftigen und muss viel tiefer in dieses Thema reingehen. Und dann habe ich mir bestimmte Sachen angeguckt. Ich habe mir angeguckt, warum um alles in der Welt haben eigentlich die Unternehmer am Ende des Jahres zwar einen Gewinn, aber kein Geld mehr. Dann kam noch die Situation, dass wir auch Firmen gekauft haben schon und wir immer wieder auf diesen Konflikt gestoßen sind, dass du in der GmbH Gewinne produzierst, die dann ausschüttest, dann Gewinnvortrag in der Bilanz steht, das Eigenkapital hochgedrückt wird. Und die Firma, die wir damals gekauft haben, die auch so ein Auslöser war, die hatte ein sehr hohes Eigenkapital und ich habe immer noch gedacht, okay, das ist ja sehr lukrativ. Und dann habe ich auf die Kasse geschaut. Also schau, du musst immer gucken, es gibt Geld, das bilanziert ist, das steht im Eigenkapital, das ist, wenn du eine GmbH hast, steht oben 25.000 Euro, dann steht unten drunter Eigenkapital und das sind die Gewinne der Vorjahre. Und dann guck mal in der Bilanz weiter und schau mal in deine Kasse, also sprich an Geld, was wirklich da ist. Oben, das müsste da sein und unten, das ist da. Und da ist bei 99% der Fälle, vielleicht jetzt auch bei dir, wenn du in deine Bilanz schaust, ein Riesengap. Und ich habe mir damals gedacht, ja krass, ich kaufe gerade eine Firma für ein paar Millionen. Der hat ein paar Millionen, aber Gewinnvorträge, die kann er sich gar nicht ausschütten, weil, schau mal, die Gewinnvorträge, die da drin sind, die gehören ja dem Menschen, dem die Firma gehört. Wenn er die aber nicht in der Kasse hat, dann kann er die nicht ausschütten. Und dann sagt der Steuerberater, ja, das zahlt dir vielleicht dann irgendein Käufer mit. Ich habe die damals ganz sicher nicht gezahlt, weil ich habe dem Typen dann gesagt, sei mir nicht böse, aber wenn du zu doof bist, dir dein Geld für deine Gewinne anzusparen, da kann ich ja nichts dafür. Du kriegst das Geld von mir, nimm es mit oder lass es sein. De facto war es so, dass das Geld, das ich gezahlt habe oder das wir gezahlt haben, zum Großteil durch die Gewinnverträge wieder zurückgekommen ist. Weil die Gewinnverträge gehen dann an den neuen Besitzer über. Die Gewinnverträge da drin, auch aus der Vergangenheit, gehören immer dem Besitzer der Firma, egal wer das ist und ob er tauscht. Und wenn ich da dran denke, auch da kriege ich Gänsehaut, weil das hat damals so viel ausgelöst. Ich habe da so viel gelernt innerhalb des, das ist jetzt Jahre her, ich weiß gar nicht, 15 oder so? Ich kann es euch nicht mal sagen aus dem Kopf. Da ist so viel hängen geblieben dann bei mir. Der erste Punkt war halt der, warum hat der eigentlich das Geld nicht? Naja, ganz einfach. Der hat Maschinen in dieser Firma gekauft. Der hat also jetzt keine klassischen Maschinen, der hat Autos gekauft und hat so Büroausstattungen gekauft und sonstiger Quark halt, der dann und Drucker und was da alles drin war und EDV-Schränke und so. Also, großer Gott, brauchst du halt alles nicht mehr. Das hat ja keinen Wert, der Scheiß. Was wollte ich denn mit den alten Serverschränken? Das war für ein Arsch. Aber die haben sie gekauft, ne, und haben das Geld bar ausgegeben, haben 100.000 Gewinn als Beispiel, ne, dann nimmst du 100.000 Euro und gibst sie aus und denkst du, jetzt habe ich 100.000 Euro weniger. Nee, die Abschreibung ist halt auf 10 Jahre. Das heißt, du hast 100.000 ausgegeben und hast nur 10.000 in der Steuer angesetzt, bleibt ein Gewinn von 90.000 übrig. Ja, den musst du dann in den Gewinnvortrag schieben, weil hey, das Geld steckt in irgendeinem Serverschrank. Versteht ihr? Und dann heißt er, ja, aber das kann man ja verkaufen. Ja, versuch mal einen alten Serverschrank zu verkaufen. Glaubt ihr, ich habe für den alten Serverschrank da was gezahlt, oder? Verstehst du? Und das ist so dieser Moment, der hat mich dann dazu gebracht, dass wir in Sync gesetzt haben und gesagt haben, was kannst du denn da machen? Ja, die Idealvariante wäre, der Gewinn geht raus, ne? Geht an den Menschen privat und dann gibt das zurück und kauft dann die Sachen. So, war das Problem nur, wenn du es jetzt privat rausgibst und den Menschen dann aufs Konto legst, dann sagt der Staat, ja, GmbH, Gewinnausschüttung, 27% Steuern. Wenn du jetzt das Geld wieder in die Firma reinlegst, ja, was willst du denn an Steuern, an Zinsen verlangen? 28%, 29% oder was? Verstehst? Setz dich mal selber in die Situation. Du hast Geld in der Firma, schüttest es an dich aus, zahlst 27% Steuern und jetzt sagt dir der Berater, ja, gib's doch wieder zurück, investier doch nochmal neu. Dann sagst du, ja, ich zahle jetzt 27% Steuern, um dann von meiner eigenen Firma vielleicht 2% Zinsen zu kriegen. Da kann ich es gleich drin lassen. Jetzt kommt halt das Thema dazu, wenn es dann irgendwann die Firma verkaufst und der Gewinnvortrag ist riesengroß. Schau mal bei dir in die Bilanz, wie groß ist denn dein Gewinnvortrag? Jetzt ist der vielleicht riesengroß, aber schau mal auf die Kasse, wie willst du den bezahlen? Wie willst denn du das ausschütten, wenn irgendeiner mal an der Firma kommt? Und so kam der erste Aufschlag, was gibt's denn für Optionen? Und dann hat der Steuerberater gesagt, also Manuel hat gesagt so, Jörg, ey, schau mal, wir könnten eine Holding machen. Also was verfickt nochmal ist eine Holding? Er hat gesagt, naja, eine Holding ist eine Firma, die Firma hält. Ich sage, geil, okay, was bringt mir das? Schlicht und ergreifend, Konzernrecht, du schüttest, wenn du statt 7, also du schüttest es dann in die Firma oben rein, ne? Und dann ist es da oben drin und dann zahlst du keine 27%, da zahlst du nur 1,5 oder 1,6, je nach Hebesatz, weil es liegt daran, wenn du die Gewinne an dich privat ausschüttest, dann hast du 27% Kapitalertragsteuer, also 25% plus 2% Soli. Wenn du es nach oben gibst, in der Firmenstruktur gibt es keine Kapitalertragsteuer. Da hat der Gesetzgeber irgendwann festgelegt, 95% der Ausschüttung ist steuerfrei und 5% wird mit der Gewerbesteuer versteuert. Das heißt, du hast diese 1,5, 1,6. Also geil. Dann kann ich es ja für 2% auch wieder zurückgeben. Genau. Und so kam der erste Gedankengang, okay, wir optimieren jetzt mal das Gehalt von dem Geschäftsführer, indem wir das betriebliche Altersvorsorge damit einbetten und als zweites, wenn ein Gewinn übrig bleibt und wir schieben den in so eine Holding, dann kann man den für eine Reinvest für 2% zurückgeben zum Beispiel, weil du hast ja nur 1,6% Steuern gezahlt, dann machst du sogar noch einen Gewinn. Geile Nummer. Geile Nummer. Und das sage ich heute noch, geile Nummer. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Daran kam dann der nächste Step, dass du sagst, okay, was, jetzt hast du das Geld oben, und reinvestierst, musst du dann in deine eigene Firma investieren? Nee, du kannst auch in andere Firmen investieren. Du kannst Geschäft auslagern. Ja, warum macht man das denn? Überlegst dir mal. Schau mal, du sitzt da an deinem Schreibtisch, schaust deine Sachen an und sagst, okay, welches Haftungsvolumen habe ich denn jetzt in meiner Firma? Da fällt dir zwei Sachen auf. Logischerweise alle Maschinen, die drin sind. Für dich als Information, übrigens auch dein Gewinnvortrag. Die meisten denken, 25.000 Euro, die ich mal eingelegt habe, damit haft ich, wenn mir irgendwas passiert. Nein, nein, nein. Alles, was in deiner Firma ist, inklusive der Gewinnvorträge, die da drin sind, weil die Eigenkapital werden und Eigenkapital ist Haftungsvolumen deiner GmbH. Wenn du deine Gewinne nicht ausschüttest, torpedierst du den Grundsatz den Grundsatz einer GmbH. Jetzt hast du die Holding, du hast deine Gewinne ausgeschüttet. Jetzt hast du das schon mal draußen aus dem Haftungsvolumen. Jetzt kommt aber noch was ganz anderes. Was ist denn mit den Maschinen? Was ist denn mit dem Fuhrpark? Stell dir mal vor, deine Firma wird angegriffen. Da kommt einer und sagt, ey, weißt du, du hast Scheiße gebaut in der Produktion, du hast Mist gebaut, deine Vertriebler sind Quark und du hast richtige Haftungsthemen. Stell dir mal vor. Was machst du denn, wenn deine Hütte abbrennt und der Insolvenzverwalter dann sagt, okay, was habe ich denn alles zur Verarbeitung? Ja, die Maschinen sind da, deine Werte in der Firma sind da. Ist egal, ob die was wert haben oder nicht. Selbst die Serverschränke, ja, die ich jetzt ja nicht bei dem Kauf damals nicht gekauft habe, sondern einfach so, die haben keinen Wert. Die hatten ja einen faktischen Wert, weil du brauchst die ja, um die Systeme laufen zu lassen. Ja, du musst einen neuen Serverschrank kaufen, wenn du neu anfangen willst. Bei einer Holding kannst du nebendran eine Firma stellen und sagen, hey, meine Maschinen werden eigenvermietet. Meine Server und so weiter werden eigenvermietet. Die ganzen Materialien, die drin sind, die ich einkaufe, werden über eine eigene Firma verwaltet. Die haben mit der Insolvenz da nichts zu tun. Du kannst die Firma zumachen. Also ist einfach erklärt, okay. Du kannst die Firma zumachen und kannst neu starten, weil alles, was in irgendeiner Form notwendig ist, um deine Firma weiter zu betreiben, bleibt ja weiter da. Das ist, wenn ich da heute noch drüber nachdenke, was die Leute glauben immer, Holding bauen ist nur Steuern. Ey, damals, als wir das damals für uns entschieden haben, diesen Bereich auch mit anzubieten, damit wir halt die Kapitalanlagen, die wir immer noch vertreiben, wirtschaftlich gut vertreiben, was das ausgelöst hat. Die Leute glauben, man macht Holding nur wegen Steuern, ne? Das ist der völligste, größte Schwachsinn, dass du gut Geld anlegen kannst, nebenbei auch noch Steuern sparst. Das ist einfach nur ein gutes Benefit on top. Das hat nichts mit der Grundsatzentscheidung zu tun. Und jetzt kommt ein Part, den kann ich aus dem Persönlichen jetzt mal erzählen, was dann sich so ergeben hat. Wisst ihr, unsere Firma hat sich ja zum 1.1. ein bisschen optimiert, verändert, wie auch immer. Wir haben letztes Jahr, also wir, der Thomas Kretter, der Andreas Holub und ich, wir sind ja die Vorstände, der Stefan Förster ist unser Aufsichtsratsvorsitzender. Wir haben letztes Jahr ein richtig geiles Meeting gehabt. Ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, schau gerne mal rein. Ich glaube, das schönste und der beschissenste Moment in 2023. Wir haben da ein geiles Meeting gehabt und haben die nächsten Jahre geplant. Und in dieser Struktur hat einfach Andreas für sich entschieden, hey Mensch, ich möchte einfach ein bisschen meine Arbeit ein bisschen anders aufteilen. Ich möchte auch ein bisschen mehr Zeit haben für mich. Und hat gesagt, okay, komm, ich will aus dem Vorstand in der AG. Und der will auch so grundsätzlich ein bisschen das anders ausstellen. Und dann haben wir entschieden, okay, machen wir. Hat auch gepasst für die Grundsatzstruktur. Wir haben denken nach vorne. Andreas hat einfach bestimmte Stärken, die wir dann durch diese Struktur noch besser ausnutzen können und meine Stärken auch besser ausgenutzt werden können. Und Thomas seine Stärken besser ausgenutzt werden können und so weiter. Und haben entschieden, okay, dann ändern wir die Vorstandsstruktur. Ich bin jetzt offiziell Vorstandsvorsitzender der AG. Also ich habe bisher ja immer den Vertrieb gehabt. Das fand ich auch mehr als ausreichend und Thema Controlling und noch so ein paar andere Sachen. Und jetzt hat halt der Andreas gesagt, okay, er hat immer die Finanzen hauptsächlich auch bei uns gemacht und auch so Controlling-Geschichten noch mit und Compliance-Geschichten und so. Und die Aufgaben haben wir jetzt auf den Thomas und mich verteilt und Andreas geht jetzt in den Aufsichtsrat und damit haben wir jetzt die Struktur geschaffen, um da halt noch strukturierter in die Zukunft gehen zu können. In diesem Prozess habe ich auch gesagt, okay, oder Andreas auch gesagt, okay, ich möchte auch Aktien abgeben. Wie gesagt, nochmal, er will ein bisschen mehr Zeit auch haben für sich und ich gönne es dir, Andreas, von ganzem Herzen. Wirklich, ich freue mich darüber. Wahrscheinlich am meisten, weil du hast die Firma ja jetzt seit 2005 aufgebaut und dementsprechend hast du auch das absolute Recht, da jetzt mal zu sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr Luft. So. Und dann hat er Aktien verkauft an mich und an Stefan. Und jetzt, wenn man das tut, wenn man Firmen verkauft, ne, Firmenanteile verkauft, Firmen verkauft, dann hast du, ums Überlegen, du hast über Jahre hinweg Steuern gezahlt. Du hast Einkommensteuern gezahlt auf dein Gehalt. Du hast Gewerbesteuern gezahlt. Du hast Umsatzsteuern gezahlt. Du hast bei der Gewinnausschüttung Kapitalertragsteuern gezahlt. Gut, wenn du jetzt das in der Holding hast, hast du halt ein bisschen weniger gezahlt, aber du hast wieder gezahlt. Und jetzt sagst du, mein Lebenswerk hat für mich mein Lebenswerk hat mein Leben gewerkelt und jetzt würde ich gerne davon profitieren. Und dann verkaufst du das Zeug und zahlst du wieder Steuern. Privat, wenn du eine juristische Person verkaufst, ne, dann ist es so, dass du 25% der Einkünfte circa abgeben darfst. Das kommt daher, weil bei einer Million, ne, sind 40% der Einnahmen, also 400.000 steuerfrei. Und 600.000 wären mit dem persönlichen Steuersatz. Bei der Summe von 1 Million sind 600.000 persönlicher Steuersatz im Schnitt 42%, weil du ja auch noch Gehalt hattest. Also wirst du in der Spitze mindestens 42, wahrscheinlich sogar 45% sein. Und dann kommen wir auf die 25% plus X. Das heißt, es sind ungefähr so 250.000, die da weggehen von 1 Million. Und jetzt hast du eine Holding. Wie ist es denn da? Der Andreas hat es nicht gezahlt. Weil die Aktien, unsere Aktien liegen ja in unseren Holdings. Wir nutzen das System ja selbst. Das ist genauso. 95% der Einkünfte, ne, sind steuerfrei. Das heißt, bei 1 Million sind 950.000 steuerfrei und 50.000, wenn man der Gewerbesteuer versteuert, bis wieder bei 1,6, sind 15.000 Euro. Zu 250. Und das soll mir jemand erklären, eine Holding macht keinen Sinn? Das war damals gar nicht mal so der Hauptantrieb, das zu beraten und das auch den Kunden zu erklären. Das hat sich so ergeben über die Zeit. Aber wenn, jetzt stell dir das wirklich da kriege ich ein Kribbeln im Bauch. Weil du kannst ja mit diesem Geld richtig was machen. Der kritische Mensch würde jetzt sagen, ja, aber dann liegt das ganze Geld ja in der Holding und dann kriege ich es ja nicht mehr raus. Genau. Und wie all das, was ich dir jetzt erzählt habe und was ich jetzt auch schon hingeworfen habe, wie all das, was ich erzählt habe, ist es da auch wichtig gewesen, weiterzudenken. Und da hat sich unsere Firma auch weiterentwickelt. Wir hören nicht auf bei dem Thema Holding. Und jetzt hast du eine, jetzt schauen wir mal, was wir machen. Wir helfen dann, die Gewinne hochzudrehen, weil in einer Holdingstruktur ist das Wichtigste, dass du hohe Gewinne machst in deiner GmbH, die versteuerst du mit 30%, so what? Dass wir das Gehalt gut optimieren, dass du halt nur das zum Leben hast, was du zum Leben auch brauchst, den Rest so zur Seite packen können, dass wir noch ein bisschen Gewinn reduzieren, aber du keine Einkommensteuer drauf hast und später dann mal ein richtig geiles Thema hast, mit dem du leben kannst. Rente, wie auch immer, über betriebliche Altersvorsorge, was ich vorhin erzählt habe. Dass wir deine Haftung auslagern, aber auch, dass du deine Butze verkaufen kannst und dass du dann mit dem Geld in deiner Holding arbeitest, das vermehrst, vergrößerst, dass selbst wenn du Geld entnimmst und dann Kapitalertragssteuern drauf zahlen müsstest, weil wenn du jetzt wieder Geld in der Holding hast und in dein Privatvermögen transferierst, musst du ja Kapitalertragssteuern zahlen. Aber dass selbst diese Steuer durch die Anlagestruktur in der Holding getragen wird durch die Renditen, die entstehen, weil das funktioniert. Da hast du ja viel mehr Hebel. Schau mal, du musst bei 950.000, die du weglegst, wenn du jetzt eine Firma verkaufst, so 1 Million, ne, in der Holding hast du 950.000, die ungefähr übrig bleiben, Pi mal Grapefruit. Wenn du es privat verkauft hättest, hättest du halt nur 750.000. Die 200.000 auf 20 Jahre oder auf 10 Jahre oder auf 5 Jahre, die erwirtschaften ja einen riesen Gap. Das gleiche ist mit den Gewinnen. Wenn du 1 Million ausschüttest und halt 1 Million auf dein Konto haben möchtest, dann zahlst du 27% Steuern, 270.000. In eine Holding zahlst du aber halt nur 16.000. Da hast du ja viel mehr Geld, mit dem du arbeiten kannst. Und all das insgesamt lässt das Vermögen in deiner Holding einfach deutlich höher sein. Jetzt musst du es ins Privatvermögen bringen, aber selbst wenn du einen doofen Berater hast, der dir nicht hilft, es ins Privatvermögen zu bringen, steueroptimiert, selbst dann rechnet sich das. Ja, aber wir sagen halt, da hören wir halt nicht auf, da machen wir erst weiter. Wie das funktioniert, das kannst du gerne mit uns besprechen, wenn du dich bei mir meldest. Ich habe diese Anfrageseite, schick doch eine Anfrage. Wenn du eine große GmbH hast, ein guter Unternehmer bist, ein großes Unternehmen führst, du für ein Unternehmen hast, das sechsstellige Gewinne macht und du willst es auf siebenstellig hochdrücken, dann melde dich bei uns. Weil wir nämlich genau da anfangen, das Kapital oben dann zu verwalten, aber auch dir zu helfen, deine Firma von vielleicht 100.000 auf 1 Million Gewinn zu bringen. Das ist unsere Dienstleistung. Und der letzte Punkt ist, welche Geldanlagen nimmst du denn überhaupt in solchen Strukturen? Solche Strukturen laufen anders. Du kannst das nicht vergleichen, wenn du Privatgeld anlegst. Das haben wir dann auch lernen dürfen. Ich muss dann auch lange überlegen, was machst du in ein Depot? Wenn du in einer juristischen Person ein Depot drin hast, dann da dreht der Steuerberater durch. Ich werde es nie vergessen. Ich habe so einen Call gehabt mit so einem Steuerberater und dann sagte, Herr Kinzel, das ist jetzt alle, mein Mandant zahlt 20.000 Euro für das Depot, das ist die Verwaltung. Und ich sage, was verlangst du so viel Geld? Ja, was glauben Sie denn, was da... So war das halt noch vor ein paar Jahren. Also mussten wir Lösungen finden. Wir mussten Lösungen finden, wie wir innerhalb dieser Finanzstruktur, Kapitalanlagestruktur mit Produkten arbeiten können, die der deutsche Markt halt hergibt. Das Witzige an der Nummer ist, wir Deutschen sind einfach dumm teilweise. Wir glauben immer, jeder tut uns weh. Ey, du kriegst auf dieser Welt nichts umsonst. Auch unsere Dienstleistung kostet Geld. Wir haben halt, auch wenn du einen Versicherungsberater hast, kostet der Geld. Der nimmt sich halt die Provision. Wir haben halt versucht, dieses Thema dann auch wieder in Struktur zu bringen. Und so hat sich diese ganze Firmenstruktur ja aufgebaut. Aber wir Deutschen sind dumm. Wir glauben immer, wir kriegen Informationen vor lau. Die ganze Welt zahlt Geld für Informationen. Nur wir sind so doof und sagen, es gibt's für lau. Und wenn es dann Informationen für lau gibt, also Internet, Daten und so weiter, dann reglementieren wir das durch Datenschutz. Also es ist wirklich, wir haben wirklich, also wir sind ein tolles Land, ne? Wir haben das Land der Ingenieure und des Mittelstands und kein, aber wir sind manchmal sind wir einfach aufgrund unserer historischen Erziehung einfach mit dem Klammerbeutel gepudert. Und ich hoffe, dass die Generation Z durch solche Geschichten wie Internet und hier durch Podcasts und so und durch Instagram von mir aus, dass das eine Erziehungsmaßnahme fürs Leben ist. Dass sie das, die Informationen mal ins Leben bringen und da draußen diese eingestaubte, unglaublich katastrophale Struktur in den Birnen von manchen Leuten einfach mal auseinander nimmt. Wir haben uns die Struktur immer zerbrochen und zerbrechen die heute noch, weil wir sind noch lange am Ende. Da gibt's noch weitere Themen, ne? Thema, wie vererbst du richtig? Wie baust du M&A-Prozesse? Das hat sich ja alles über die Jahre dann noch dazu entwickelt. Aber alles Ursprüngliche, diese ganze Geschichte ursprünglich, hat vor x Jahren begonnen, weil wir einfach einen Pain hatten, einen eigenen Pain. Und heute lösen wir den Pain von dir. Heute lösen wir den Pain von dir, indem wir dir helfen, in der Holdingstruktur nicht nur Steuern zu sparen, das ist annett, aber Gewinne zu machen, die Gewinne richtig zu transferieren. Dein Geld mit den Produkten, die dieser Markt hergibt, und die sind gut. Das Problem ist nur die Steuer. Das Problem zu lösen, das machen wir. Du findest Versicherer scheiße? Ich sag, du bist doof, wenn du sagst, Versicherer sind scheiße. Das meiste Geld auf der Welt liegt bei Versicherern. Die wissen schon, was sie tun. Du sagst, KI im Bereich Kapitalanlage ist scheiße? Du hast keine Ahnung. Wenn du in deinem Kopf eine Entscheidung triffst, trifft die KI für dich 50.000 Entscheidungen in der Sekunde. Das ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, aber wir sind die Stiftung Warentest, die dann für unsere Mandate die richtigen Produkte raussucht. Wir prüfen das für dich vorher mit Rechtsanwaltskanzlei, Steuerkanzlei, Unternehmensberatung und Finanzberatung. Und wenn du jetzt Privatkunde bist oder Privatmensch bist und sagst, ich bin angestellt, kann ich auch mit der Wallonik arbeiten? Ja, na klar kannst du das. Die betreuen auch Privatmandate. Übrigens profitierst du dann genau von den Erfahrungen, die wir aus der juristischen Person gemacht haben. Früher war es so, wir haben die Erfahrung aus den Privatberatungen in die juristische Personsberatung, also in die Beratung mit Strukturberatung, Unternehmensberatung gebracht. Heute ist es genau andersrum. Das ist ungefähr so, wie wenn so früher der Ferrari zum Beispiel, ne? Früher es gab vielleicht noch nicht den Rennwagen, den du wolltest. Und dann hat man das, was in dem normalen Straßenverkehr rumgefahren ist, optimiert in die Formel 1 gebracht. Damals weiß ich gar nicht, ob die Formel 1 hieß. Heute ist es so, dass der normale Straßenverkehr von der Formel 1 profitiert. Und bei uns ist es genau dasselbe. Du als Privatmandat profitierst gerade von der Formel 1, weil wir es runternehmen in die andere Beratungsstrukturen. Das ist das, was wir tun. Und deswegen, wenn du mich fragst, ob ich stolz bin, jetzt Vorstandsvorsitzender zu sein, ob ich stolz bin, dass wir jetzt die meisten Aktien der Firma haben und so weiter. Ja, massiv, weil ich lebe das jeden Tag. Ich feiere es ab. Und wir suchen auch Kollegen und Kolleginnen, und ich will das jetzt hier zu keiner Werbeveranstaltung abverkommen lassen, aber wir suchen auch Kollegen und Kolleginnen, die Bock haben, ihr Leben noch zu wachsen und zu sagen, hey komm, wir sind der geilste Shit am Finanzdienstleistungsmarkt in alle Richtungen. Und nimm mal das keine irgendeine blöd gegen irgendwie die ganzen Kollegen und Kolleginnen am Markt. Also ich mag auch die DVAG und ich finde auch Telis geil und MLP und Swiss Life Select und so. Wir sind im gleichen Markt, aber das ist wie Autofahren, ne? Das ist, in der Stadt fahren ist anders als auf der Autobahn und auf der Autobahn anders als auf der Formel 1 Strecke. Versteht ihr? Jeder hat seinen Vor- und Nachteil und bis zu einem gewissen Einkommen ist es vielleicht besser, auch noch woanders sich beraten zu lassen, weil der Formel 1 Auto in der Stadt schaut halt nicht optimal aus. Verstehst du das? Jeder hat seine Berechtigung, aber in dem, was wir tun, sind wir halt einfach richtig geil. Und auch für Privatmandate, auch für Menschen, die sagen, ich bin noch nicht selbstständig, ja. So, mein Gott, was für eine Ode auf diese Firma. Aber all das war der Grund, warum wir gesagt haben, Holding ist das Richtige. Und wenn ich jetzt dann so im Internet schaue und so ein paar Klatschköpfe dann über Genossenschaften reden und so, über GmbH und Co.KGs, all das, was ich dir gerade gesagt habe, stellen wir jedes Jahr neu im Vergleich zu allem anderen, was es gibt, weil wir nicht sagen, wir haben jetzt einmal diesen Part, und glauben, dass das jetzt das Allheilmittel ist. Wir stellen es mindestens einmal im Jahr, alles, was wir tun, in Frage. Ob das Produktpartner sind, die sind schon genervt, wenn die mit mir telefonieren müssen. Ob das Strukturthemen sind, ob das Steuerthemen sind. Aber wir geben halt das Zeug erst dann raus, wenn auch wirklich klar ist, dass das, was der Gesetzgeber da gesagt hat, auch durchgeht. Es gibt ja andere, die da im Netz rumhüpfen, die das nicht ganz so gern machen, die einfach rumfeuern, damit ihr da denen folgt. Das machen wir nicht. Und wir stellen das auf die Probe und wir kommen immer wieder nach jetzigem Stand zu dem Punkt, jede Struktur, also Stiftung, GmbH und KKG, Vereine, was haben alle ihre Berechtigung. Aber in 95 oder sagen wir mal 98% der Fälle haben die Vorteile, die sie haben im Verhältnis zur Holding, sind eher Nachteile. Aber eine eierlegende Wollmilchsau gibt es auf diesem Erdball nicht. Meine Frage an dich. Wenn wir ins neue Jahr starten, dann ist meine Frage an dich, wie aktuell dein Mindset so drauf ist. Und da bitte ich wirklich um eine sehr ehrliche Antwort. Weil natürlich ist es leicht zu sagen, ich habe ein geiles Mindset und in Wirklichkeit schaut man vielleicht gar nicht so positiv in die Zukunft. Deswegen gib mir mal ein Signal. Glaubst du, dass für dich 2024 positiv oder eher negativ ausläuft? Wenn du negativ drückst, ist es kein Problem. Du kannst ja jetzt mit den neuen Podcasts und mit dem Podcast der Vergangenheit mal schauen, ob wir das ganze Thema ins Positive drehen. Deswegen antworte ich sehr gerne ehrlich. Ich möchte euch ja kennenlernen, ich möchte dich kennenlernen und wissen, was ich im neuen Jahr auch für euch und für dich hier in diesen Podcast reinwerfen darf. Danke für deine Antwort und natürlich auch danke für jede Bewertung auf diesem Podcast. Deswegen, wenn du mich fragst, was ist besser, Stiftung oder dies oder das, sage ich, das kommt auf deine Situation an und die muss man klären. Wir stellen uns nicht hin und sagen, alles ist Holding. Es ist ein Part, geprägt aus unserem Leben. Und dass es Vorteile bringt, hat Andreas jetzt zum Beispiel ja gerade gemerkt. Merken Rocket und ich jeden Tag, wenn wir in unserer Swart entsprechend Anteile kaufen und verkaufen von irgendwas. Also wir leben das ja. Ich habe keinen Verein. Ah doch, stimmt, das stimmt nicht. Wir haben, Rocket ist gerade, Rocket? Wir haben einen Verein, oder? Scheues Reh. Ja, also wir haben auch einen Verein, aber da lasse ich gerade Geschäft drüber laufen. Also wir probieren das Zeug schon selber aus. Macht da mal keinen Kopf. Genauso wie wir ganz am Anfang gestartet sind zu dem Thema. Ich hoffe, dass du jetzt so ein bisschen Einblick bekommen hast, warum eine Firmenstruktur wichtig ist zum Nachdenken. Du wirst, wenn du ein Unternehmen startest, wenn du dich hinsetzt und sagst, so, ich werde jetzt ein Unternehmen gründen. Welche Struktur soll ich nehmen? Melde dich bei uns. Ist es sinnvoll, am Anfang eine Holding zu nehmen? Melde dich bei uns. Ist ein Einzelnehmen gut? GmbH und KKG, melde dich bei uns. Wir waren genau in der gleichen Situation. Uns sind all die Wege, die du dir im Kopf überlegst, durchgegangen und haben daraus im Endeffekt für dich, wie die Stiftung Warentest, also nicht bezahlt, sondern die Stiftung Warentest in Wir leben aus dem Leben, das Beste zusammengesucht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich werde in 40 Jahren noch solche Themen erzählen, weil ich da abgehe wie ein Zäpfchen. Ich liebe das. Das ist einfach mein Ding. Was mir nicht fragen brauchst, ist zum Thema Haftpflicht und Hausrat. Okay, da habe ich wirklich null Ahnung zu. Aber auch da lernen wir, indem wir einfach unsere Firmenstruktur noch verbessern und da auch dieses Jahr für dich als Privatmandat, aber halt auch als Unternehmer eine weitere Firma andocken, die diese Themen für dich halt genauso perfekt löst mit Leuten, die halt genauso aufgestanden sind, aber halt in einem anderen Bereich sich weiterentwickelt haben, wie ich damals beim Thema Holding und der Stefan und der Manu und der Thomas beim Thema Struktur und so weiter. Heiligsblechle, das war jetzt ein relativ langer Podcast mit sehr viel fachlichem Input. Also wie gesagt, da kann ich 4 Stunden drüber, setze ich in den Hörsaal und höre mir 4 Stunden zu, kann ich 4 Stunden drüber reden, warum es sinnvoll ist und was man machen kann und so. Der Podcast sollte jetzt ja nur mal so ein bisschen anteasern im neuen Jahr. Und für dich ganz offen, treff die Entscheidung rechtzeitig, ne? Treff die Entscheidung rechtzeitig, das Thema anzugehen. Ich habe immer letztes Jahr, aber im November, alle geschissen gekommen, ey, komm, Steuern sparen und so. Och. Das ist zu spät, Jungs und Mädels. Wir haben jetzt Januar, jetzt müsst ihr entsprechend die Entscheidungen treffen, dass das Jahr 24 gut wird und dass wir dann auch alles schon strukturiert einbetten. Also von daher, auf geht's, wenn du dich beraten lassen willst. Nicht nur von uns, es gibt auch noch andere auf diesem Erdball, die das Thema Holding beraten und auch Thema Struktur beraten. Du bekommst halt bei uns alles aus einer Hand. Recht, Steuern, Unternehmensberatung, Finanzberatung, auch als Privatmandat. Du profitierst davon, von der Formel 1. Deswegen start jetzt in dein Jahr. Überleg dir, was du machen willst. Ich bin jetzt am Ende. Ich habe den Podcast erzählt. Ich glaube, ich habe sogar noch zwischendrin was ganz Privates erzählt mit dem Thema Aktien und so. War gar nicht geplant, aber hat ganz gut gepasst. Dementsprechend, ich hoffe, du hast Spaß dran. Ich wünsche dir was. Einen ganz tollen Tag, tolles Training, tollen Schlaf, wann auch immer du den Podcast hörst. Liebe Grüße aus München. Euer Jörg.